Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und heute haben wir eine Folge, die, ich glaube, so live ist wie noch nie. Wir haben den 4. Februar. Bei mir ist es hier 9 Uhr morgens. Bei meinem Gesprächspartner bzw. bei meiner Gesprächspartnerin ist es 9 Uhr abends. Und zwar spreche ich mit der anderen Seite der Welt mit Nina Hofmann in Neuseeland. Hey Nina, wie geht's dir?
Hallihallo, ich bin in Queenstown gerade und es sind genau, wie du schon richtig erfasst hast, 12 Stunden Zeitverschiebung. Wir haben gerade eben gelacht, weil du hast gefragt, ob der 3. Februar ist. Ich so, nee, es ist der 4. und es müsste auch bei dir der 4. noch sein. Oder schon sein. Es ist immer sehr verwirrend mit der Zeitverschiebung.
Oh, ich habe jetzt für diese Folge echt so ein bisschen hin und her mit Terminen, weil ich komme jetzt gerade
irgendwie. Also es war anstrengend.
Ey, und ich habe es nicht gecheckt. Also 12 Stunden ist eigentlich nicht so schwierig zu rechnen, Zeitverschiebung, aber ich habe es trotzdem. Ich war immer komplett verwirrt irgendwie.
Dann mit dem bei dir abends, bei mir morgens oder jetzt bei dir abends, bei dir. Oh, es ist echt verwirrend.
Wir haben es
eigentlich hinbekommen. Ist es einfach, aber irgendwie ist es verwirrend auch.
Genau, wir haben es hinbekommen und ich bin gerade vor, ich glaube, einer halben Stunde zurück aus Finale gekommen. Du bist, glaube ich, gerade vom Trail gekommen, oder? Was habt ihr heute gemacht in Queenstown?
Genau, wir waren Radfahren, mein Mechaniker, also ich bin jetzt schon seit einer Woche hier und mein Mechaniker ist jetzt die Woche noch mit dazugekommen und wir waren gestern ein paar Warm-up-Laps fahren. Und heute einen vollen Tag testen. Ich habe ein paar Sachen am Bike zu tun, die ich noch abhaken wollte am Bike-Setup. Und das haben wir heute gemacht am Nachmittag. Und sind dann jetzt der Lift hat immer mega lang offen. Hier ist voll geil. Wir sind bis 6:30 gefahren und dann heim, Essen gemacht und jetzt podcasten.
Genau. Ja. Ja, das ist cool. Das ist so ein bisschen Whistler-Vibes, oder? Also, dass du halt, im Whistler hat, glaube ich, der Lift auch bis 8 Uhr auf. Und das ist so geil, finde ich.
Ja, das, genau. Ja. Aber es ist ganz anders als Whistler, weil in Whistler habe ich das Gefühl, du bist halt so in einer ganz anderen Welt, also so ein bisschen wie Disneyland für Erwachsene.
Ja.
Und hier in Queenstown es ist halt schon ein ganz normales Städtchen. Es sind mega viele Touristen hier und das merkt man halt auch. Und du kannst aber so, also es ist einfach, hast halt ein Stadtfeeling und nicht irgendwie so, es ist eine künstliche Welt, wie in Whistler halt erschaffen, nur für Konsum und Mountainbiker oder Skifahrer, sondern hier ist eben auch für...
Da gab es schon vorher Leute, meinst
du? Habe ich das Gefühl. Ja. Aber es ist auch sehr auf Tourismus auf jeden Fall alles ausgelegt. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen ein anderer Vibe und das Städtchen ist einfach auch wirklich schön. Der See ist mega cool. Du kannst voll gut essen gehen und noch ein bisschen After-Ride-Bier quasi trinken.
Wenn du
oder halt eine Sparkling Water, so wie ich gestern.
Natürlich.
ja, natürlich.
Wenn du davon redest, das Städtchen...
Ich bin gar nicht so der Bierfan.
Wie groß ist das da? Also?
Ich glaube, die haben gerade mal offiziell... Boah, ich glaube, ich habe es mal nachgeguckt, ich glaube, es waren 15.000 Einwohner oder sowas, was es halt so auf dem Papier ist. Kann auch sein, dass es ein bisschen mehr ist, aber es sind halt sehr viele Touristen da und dadurch wirkt das viel mehr in der Stadt. Aber wie gesagt, es ist wirklich nicht groß, du hast diesen, ich sag mal, Downtown, die drei Straßen, die es da gibt, wo es, aber das ist halt krass, es gibt mega viele Shoppingläden, also das ist halt irgendwie hier Lululemon, Louis Vuitton, Breitling, Oakley, weiß ich nicht, also Patagonia oder so, alles halt teure Läden, Outdoor-Läden und so, wo du denkst, du bist in einer riesengroßen Stadt halt jetzt hier, aber ist es halt nicht, es gibt halt drei Straßen und das war's. Das und eine schöne Promenade am See halt unten lang.
Aber ist das grundsätzlich...
Halt sich ja zu rentieren.
Ist das grundsätzlich bekannt, Queenstown? Weil ich kenne das natürlich, ja? Und ich glaube, jeder Mountainbiker kennt das. Und man denkt so, ja, klar, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so klein ist. Oder ist das nur in unserer kleinen Bubble irgendwie so bekannt?
Nee, ich glaube, das ist schon unter Touristen auch sehr bekannt. Es sind sehr viele Asiaten hier. Ich denke mal vor allem auch Japaner. Und also ich meine, Queenstown selber hat sogar einen Flughafen. Das muss schon was heißen. Und ich denke mal, der ist vor allem für die ganzen Touristen da. Wie gesagt, also die Stadt ist so... Die Mountainbiker machen einen ganz kleinen Teil hier aus. Wirklich, von den Leuten, die da sind. Und das merkt man irgendwie auch so... es gibt schon viele Bike-Shops und du siehst schon sehr viele Mountainbiker auf jeden Fall. Aber der Großteil, wirklich, sag mal 10% Mountainbiker, 90% andere Touristen, würde ich jetzt so aus dem Bauch raus halt sagen. Okay. Die sich dann eben, die halt so einen Tag oder zwei Tage in Queenstown sind, einen Firkburger essen, einmal die Skyline-Bahn hochfahren und oben vielleicht mit der Rodel, es gibt so einen, wie nennt sich Lusch halt, so einen Rodel.
Sommerrodel-Dings oder was?
Sommer, danke schön, eine Sommerrodelbahn quasi. Aber auf einem Asphalt-Track kannst du so fahren. Und hackst du quasi die ganzen Sachen einmal ab. Und vielleicht, wenn du ein bisschen Adrenalin-Junkie ist, mach nochmal Bungee oder es gibt so auf dem Wasser ein paar Aktivitäten, die du machen kannst. Genau, und dann fährst du halt wieder weg. Aber ich glaube, es ist schon in Neuseeland eins der To-Dos, wenn du hier bist.
Ich habe gesehen, du sitzt, hast irgendwie am Hafen gesessen, hast, ich weiß nicht, ein Fischbrötchen in der Hand oder irgendwie sowas oder...
Ah nein, das war ein Burger. Ich hasse Fisch. Nicht, ich hasse Fisch, aber ich esse Fisch nicht ganz so gerne.
Das war okay, Fisch. Aber trotzdem, du saßt da so an dem Hafen und es sah irgendwie, keine Ahnung, das sah so geil aus. Und also, was ist das so für ein Vibe? Also, ich meine, du hast ja jetzt auch schon viel gesehen. Ist das mit irgendwas vergleichbar? Ja. Oder ist es so komplett anders? Weil so, das Bild, was ich von dir gesehen habe, und das ist anders wie alle anderen Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, hat mich so ein bisschen an Schottland erinnert. Aber bin ich da...
Schottland?
Ja, so irgendwie so am Hafen sitzen.
Okay, ja.
Und
also, wo ich dir 100% recht gebe, ist mit der Landschaft, wenn du vom See auf die Berge schaust, und das könnte definitiv Schottland sein. Das könnte irgendwo oben Fort William sein. Diese nicht bewachsenen nicht bewachsenen Berge, die im mega coolen Sonnenlicht dann auch angestrahlt werden, wenn dann so schon mal die Sonne scheint, und halt einfach das ganze Wasser so dazwischen und rundherum, das könnte definitiv irgendwie auch in Schottland sein, aber Schottland ist doch deutlich weniger gut,
warm,
ist auch nicht viel besiedelt.
Trocken?
Ja, es ist definitiv weniger warm, es ist weniger trocken, ja, wenn es hier regnet, regnet es heftig, aber dann ist es nach 2 Stunden auch wieder trocken, weil die Sonne halt rauskommt und es 30 Grad hat, und dann war's das. Es ist mega cool. Also ich war eigentlich diesen Winter kurz davor zu sagen, also als ich so geplant habe im Oktober, dass ich nicht nach Neuseeland fliege irgendwie, weil muss halt auch nicht jedes Mal sein, um den ganzen Erdball zu fliegen, und man kann auch zu Hause ganz so gut trainieren. Hat sich aber dann alles durch diverse Dinge anders ergeben, dass ich jetzt doch hier bin, und es ist schon mega geil. Also für mich ist das irgendwie auch immer so ein bisschen, die erste Woche war ich jetzt alleine hier oder halt ohne Team und so, und dann ist das für mich auch so ein bisschen eine Urlaubswoche immer, wo man, klar, man trainiert und so, aber man kann irgendwie auch mal im Kopf mal ein bisschen halt Urlaub machen und sich mal mit einem Buch an den See setzen, oder allein schon, wenn ich halt irgendwie an einem See unten joggen gehe früh oder sowas, ach, das ist einfach, das tut die Batterien mal wieder aufladen.
Ja.
Das ist einfach cool, ja. Es ist einfach so ein geiles Rundum-Paket hier unten. Und das ist das Nächste, es sind halt ein Haufen Leute auch da, die man kennt. Also ich war ja quasi die erste Woche mehr oder minder alleine. Also ich war mit Wally in der Unterkunft, okay, mit ihr halt. Mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt ja nicht mit irgendwem groß was ausgemacht, aber du gehst dann Lift und 2 Minuten später hast du 10 Leute, mit denen du Laps fahren kannst. Ne?
Ja.
Weil da irgendwie, wer der hier ist und der dort ist. Und dann gestern waren wir halt noch Ethan ein Bier trinken, ich ein Wasser trinken, und dann haben wir wieder Freunde getroffen und saßen dann halt noch länger, und so ist das halt die ganze Zeit, und das ist irgendwie, das ist ein bisschen wie ein Morsin dann.
Okay.
Du Port du Soleil bist, ja.
Also das ist wirklich noch was auf meiner Bucketlist steht. Wir waren, wie gesagt, jetzt gerade im Finale, und wir haben so ein bisschen darüber geredet, wir hatten eine lange Autofahrt, ne? Und dann kommt man irgendwie auf viele Themen, und dann haben wir auch so ein bisschen drüber geredet, okay, ja, was war so das Coolste, was wir bis jetzt gemacht haben, und was steht noch so auf der Bucketlist, und ich muss tatsächlich sagen, dass so Australien und so reizt mich irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Und auch sonst, ich habe ja, wie gesagt, schon ein bisschen was gesehen. Aber Neuseeland ist tatsächlich so das, wo ich wirklich gerne nochmal hin möchte. Und ja, da bin ich gespannt, ob ich das mal hinkriege. Weil, ja, ist ja schon irgendwie ein gewisser Aufwand. Aber ja, für das, was ich so sehe und das, was ich so höre, ist eigentlich genau das, was mir, glaube ich, gefällt. Also das ist...
Also ich glaube, das wird wahrscheinlich ein Once-in-a-Lifetime-Trip, ne? Aber, also wer die Möglichkeit hat, das zu machen, es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Und dann halt vielleicht am besten mal so 8 Wochen halt gleich machen und vielleicht auch Nord- und Südinsel. Ich war bisher nur in Queenstown. Mhm. Wir fliegen nach Rotorua dann noch und machen eine Woche Rotorua. Da freue ich mich schon mega drauf, weil es mal endlich Nordinsel ist.
Mhm.
Das ist ja auch, also so wie es alle sagen, halt landschaftlich nochmal ganz anders. Und ich glaube, das ist auch so cool in Neuseeland, dass du so viele verschiedene Vegetationen hast und fürs Auge, für die Natur. Also ich glaube, schreib das mal ein Stück weiter oben auf deine Bucketlist.
Alles klar.
Aber ja, ist natürlich.
Du warst ja Anfang des Jahres auch schon in Europa trainieren, und zwar warst du auch im Finale, ne?
Richtig.
Und
das muss ich auch sagen, vom Vibe ist Finale aber auch cool. Also das ist ein bisschen vergleichbar mit Queenstown.
Okay.
Ja, ein bisschen. Also, aber es gibt so Orte, weißt du, so Finale, Mosin und Queenstown, vielleicht auch Whistler, das ist dann alles so. Ja,
also da, wo halt viele Biker rumhängen.
Ähnlich. So. Ja, genau.
Ja, genau. Was ist denn jetzt für dich in deinen Augen besser an Neuseeland wie an Finale? Ich meine, klar, du kennst halt beides sehr gut und hast aber natürlich jetzt auch so dieses Back-to-Back-Erlebnis. Was macht Neuseeland irgendwie besser? Vor allen Dingen, wenn man halt sagt, okay, ich habe halt einfach diese Kosten, ich habe den Reisestress, was ja auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber an mir geht sowas nicht immer so super leicht vorbei, so ein Reisestress.
Nee, absolut nicht. Und ich muss auch sagen, so cool wie das halt ist, hier unten zu sein und hier runter zu fliegen, aber ich habe es halt geschafft, den Klassiker mitzunehmen und mich auf der Reise halt erkältet zu haben. Oder ich denke mal, ich habe einfach ein bisschen zu früh angefangen zu trainieren, habe dann gedacht, die Müdigkeit ist der Jetlag und habe halt gesagt, naja, okay, mach's halt aber trotzdem weiter, weil ich sehe nur der Jetlag. Und dann lag ich halt 3 Tage, nachdem ich angekommen war, mit Fieber im Bett. Und das muss man halt auch immer sehen. Wir sind halt immer 5 Tage auch verloren gegangen, so mit Training und allem, plus 2 Tage Reise. Da geht halt immer mal eine ganze Woche flöten.
Ja.
Also so cool wie das alles ist, ne, wenn man dann hier ist, muss man halt das irgendwie immer im Hinterkopf haben. Deswegen hatte ich ja auch in Erwägung gezogen, in Europa zu bleiben diesen Winter. Was aber der Vorteil dann trotzdem, wenn du hier bist, ist erstmal, du hast noch bessere Wettergarantie als in jetzt Finale zum Beispiel. Und selbst wenn es hier regnet, ist es tendenziell trotzdem warm und du kannst gut fahren halt weiterhin und du hast einfach Lifte. Also du hast einfach einen Lift und kannst deutlich besser Downhill fahren. Finale selber Downhill fahren, Pino Motto ist ganz cool, ja, okay, gut. Aber der auch, Rest ist kurz und nicht steil und nicht so mega technisch. Du brauchst doch eigentlich kein Downhillrad. Das ist ein Remo. Das ist dann schon wieder cool, auf jeden Fall. Und das ist auch oft noch mal ein bisschen wärmer als im Finale. Und da will ich auch schauen, dass ich im März noch mal ein paar Tage hinfahre. Aber hast halt 2 Strecken, 3 Strecken, die gut sind irgendwie, ne? Und hier hast du halt allein schon Skyline, das ist die Gondel direkt hier unten in der Stadt. Ist zum Beispiel auch mega cool. Ich kann von meiner Unterkunft einfach das Fahrrad nehmen und fahre halt die 500 Meter zur Gondel, ohne dass ich ein Auto brauche oder irgendwie sowas, ne? Und da hast du halt, also allein dort, keine Ahnung, kannst du 5 Tage durchzubringen und immer wieder was anderes fahren. Und dann hast du noch 2 andere Bikeparks, die auch noch in der Nähe sind, wo nochmal ein bisschen andere Art Strecken sind. Also du hast einfach mehr
unterschiedliche Strecken.
Unterschiedlichkeit, ja, richtig. Du hast einfach mehr verschiedene Strecken, die du fahren kannst.
Ich überlege jetzt auch, ob ich das Wort zusammenbekomme, aber ich traue mich auch nicht.
Es ist ja nicht Variabilität, es ist ja Variation. Ist es Variation? Naja, unsere Zuhörenden können das ja vielleicht mal auswerten. Genau. Diversität. aber genau, also ja, wenn man dann ein bisschen länger hier ist und vor allem, wenn man den Support vom Team jetzt auch mit da hat, also ist jetzt halt mega cool, dass mein Mechaniker hier ist, der hat mega viel Ersatzteile auch nochmal mitgebracht und kann halt am Bike schrauben und so. Und wenn man auch noch ein paar andere Connections hat und Leute kennt, wo man nochmal irgendwie sich eine Auto mal ausleihen kann. Also ich hatte letzte Woche zum Beispiel auch kein Auto gehabt. Und es ist auch ein bisschen, es geht alles so, aber ein bisschen hinderlich, ne?
Ja.
Dann macht das einfach, ja, mega Sinn.
Okay. Also gerade das Wetterglück, ne, das kann ich natürlich jetzt voll nachvollziehen, weil wir sind nach Finale gefahren und es hat halt einfach...
Ja, das ist nicht so Glück mit dem Wetter.
Geht so.
Du hast es vorhin schon kurz angedeutet. Dann hast du gesagt, ich soll dich nochmal im Podcast fragen.
Ja, das war wirklich nicht so dolle. Wir sind am Donnerstag hingefahren, wollten dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag irgendwie fahren. Und es war wirklich 2 Tage davon, waren auf die Trails geschlossen. Also die ersten 2. Und das ist halt...
Ja, krass, die machen die Trails immer zu, wenn es zu viel regnet, ne?
Genau, also die... Oder? Offiziell sagen sie, weil dann kann man nicht gerettet werden. Ich glaube, inoffiziell wollen sie halt einfach nicht, dass die Strecken kaputt gefahren werden, was ich auch verstehen kann. Und dann...
Was meinst du gerade, dass man nicht gewettet werden kann?
Gerettet. Also wenn dir was passiert...
Gerettet, ach so. Ja,
und
es
regnet zu doll, dann kommt halt einfach die Ambulanz da nicht hin. Und
okay, also krass, also ich kenne es, dass wir sie nicht fahren sollen, weil die Strecken halt kaputt gehen.
Ja, also ich glaube, das ist auch der wirkliche Grund, um ehrlich zu sein.
Ja,
aber ist es auch. Aber es hört sich besser an, als mit dem gerettet, glaube ich.
Ist in Kalifornien, kennst du? In Santa Cruz?
Kalifornien kenne ich.
Logisch kennst du Kalifornien, logisch kennst du Santa Cruz, aber dort ist Also ein richtig riesen Ding, wenn du da bei Nested Trails fahren gehst, gibt es richtig Stress.
Ja.
Ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber da regnet es ja auch nur zweimal im Jahr.
Ja, normalerweise. Da kann man es aussitzen. Es wäre bei uns schwierig, da fährst du die Hälfte des Jahres nicht. Aber ja, ja. Ich meine, ich verstehe das ja auch. Ne? Ey, die stecken so unfassbar viel Zeit in diesen Trailbau und dann fährt halt eine Gruppe durch und alles ist für den Arsch. So, also die machen ja schon echt, man macht ja dann schon echt viel kaputt. Von daher verstehe ich das, aber es war natürlich für uns jetzt echt schade. Von 4 Tagen
zwei weg. Aber war wirklich alles zu gewesen?
Ja, genau. Also die haben uns halt einfach nicht geschafft. Oh. Du hättest halt irgendwie Shuttle Runs auf dem
treten können.
Auf dem Man's DH machen können. Aber
ja, okay, gut.
Das ist jetzt auch gut. Keine Tagesveranstaltung.
Gibt's auch so, besseres. Ne? Ja.
Aber wir haben es dann irgendwie ganz gut genutzt und wir sind rübergefahren nach Monaco. Ich wollte mir immer mal Monaco anschauen. Warst du mal da?
Nee. Immer, wenn ich mir war dann irgendwie der Tag zu schade, nicht Rad zu fahren oder sowas.
Und
hab's dann nicht. Aber Freunde von mir, haben das oft gemacht, mit dem Zug sogar runtergefahren.
Mhm.
Und dann Tag Monaco und wieder hoch. Ich hab's noch nicht geschafft, tatsächlich.
Also was ich da wirklich krass fand, wir haben uns das so ein bisschen angeschaut, also bei uns war halt auch, ne? Wir konnten nichts machen und haben mir gedacht, komm, bevor wir jetzt irgendwie hier schlechtlaunig im Hotel sitzen oder in der Unterkunft sitzen, fahren wir halt darüber, haben uns das angeschaut. Und dann sind wir auch unten an diesen Yachten vorbeigegangen, ne? Am Hafen. Mhm. Und ich habe das ja natürlich schon oft irgendwie im Fernsehen gesehen und Formel 1 und dies und das. Aber wenn du davor stehst, ey, das hat bei mir echt so ein richtig schlechtes Gefühl gemacht. Weil ich mir so gedacht habe, also wenn du das mal so live siehst, habe ich so gedacht, das kann nicht sein, dass das einer Person gehört. Es ist so viel Geld, so groß. Wir alle versuchen irgendwie, Emissionen einzusparen und dies und das. Ey, und dann sind da diese Riesenschiffe, die halt irgendwie, du tankst die voll, das kostet 500.000 Euro ungefähr, wenn du die einmal voll tankst. Also, es ist so crazy. Es ist Wahnsinn, was das so für ein, also was das so mit mir gemacht hat. Das hätte ich gar nicht erwartet.
Hm.
Ja, kennst du so ein Gefühl?
Absolut. Ich kenne das Gefühl, wenn ich im Flugzeug sitze und um die halbe Welt nach Neuseeland fliege und mir so denke, muss das eigentlich hier gerade sein? Und das ist ein deutlich kleineres Maß, als eine Yacht zu besitzen.
Ja. Ich glaube, bei Yacht besitzen und Yacht fahren, da gibt es nochmal einen Unterschied. So, Yacht besitzen oder Yacht fahren ist halt so, ja, ist halt scheiße. Nach Neuseeland fliegen ist jetzt auch nicht so super dolle, aber ich meine, du machst das jetzt für einen Sport und für dein professionelles Leben. Das muss man halt mit sich selber ausmachen. Aber so eine Yacht besitzen, so viel Geld in so ein Luxusding stecken, finde ich super crazy. Hätte ich nicht gedacht, dass das mit mir macht. Super spannend. Also das ist
ja man könnte das Geld ja auch in irgendwas Wohltätigeres stecken, oder? Gemeinnützigeres.
Ja, und die Frage ist, warum hat jemand so viel Geld? Also das finde ich super crazy. Also das, und das...
Den Topf machen wir, glaube ich, jetzt nicht auf,
oder? Ich glaube nicht, da dauert es noch länger. Aber ja, fand ich interessant. Also habe ich wieder so ein bisschen was über mich gelernt. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ja. Also es war spannend.
Aber es ist doch cool, dass es dich so... ich sag mal, berührt oder sich so emotional auffühlt, weil das zeigt ja, dass du dir Gedanken damit darüber machst und
ja,
was deine Werte sind, oder?
Ja, also ja, weiß ich nicht, aber genau, also ich fand es auf alle Fälle
also ich find's positiv.
Ja, ich glaube, ich fand's auch positiv.
Dass es sich zum Denken anregt.
Ja, das war schon crazy. Und dann haben wir versucht, die nächsten Tage wirklich das wieder reinzuholen. Und dann, wir hatten so ein so ein Pickup gebucht, der uns halt da shuttelt. Normalerweise shuttelt man im Finale ja irgendwie mit großen Gruppen. Jetzt war es aber so, es waren so wenig Leute da, weil irgendwie alle waren über Silvester da und jetzt so gut wie niemand, dass die Shuttlefahrer gar nicht die Hänger voll bekommen haben. Also sind die gar nicht geshuttelt.
Ah, krass.
Dann hatten wir so einen kleinen Pickup, sind damit die ganze Zeit hoch und runter gefahren von Ride on Loli. Und das ist halt eh cool, ne? Da kannst du halt, wenn du dich da eh auskennst, dann brauchst du ja keinen Guide, sondern der lässt dich oben raus und sammelt dich unten wieder ein. Und dann haben wir es wirklich geschafft, am ersten Tag, also am Sonntag, wo wir da gefahren sind, sind wir 14 Shuttle Runs haben wir gemacht. Es waren dann so um die 6.500 Tiefenmeter.
Wow, da musst du dich auch ranhalten, weil es dauert ja auch eine ganze Weile, wieder hochzufahren.
Da haben wir schon sehr effizient geplant. Genau, wir hatten den Max dabei, der hat vorher schon so Listen geschrieben, wie er das machen möchte, damit wir möglichst viele so in einen Tag bekommen. Also, dass halt die Shuttlewege nicht so weit ist, dass das halt alles effizient ist und so. Aber ich habe vorher schon viele Liegestütze gemacht, um mich so ein bisschen drauf vorbereiten. Aber auf so einen Tag Also so viele Liegestütze kann ich gar nicht machen, um da nachher nicht irgendwie Muskelkater zu haben. Aber es war richtig geil. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und
geil.
Ja, Finale ist schon halt irgendwie...
Aber das wär so ein Tag nach meinem Geschmack. 14 Abfahrten schruppen, 6000 Tiefenmeter, gefällt mir.
Wie macht ihr das denn? Ich glaube, du warst jetzt also im Januar warst du mit Walli da, oder? Und
ja, genau.
Fahrt ihr dann mit einer ganz normalen Gruppe? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, ich kann Felino Downhill empfehlen. Die haben uns immer geschuttelt und die sind mega cool. Und wir haben auch immer, also ich kenne mich ja auch, oder wir kennen uns auch aus dort, wir haben auch nie einen Guide. Mhm. Und machen wir quasi immer einen Private Shuttle. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht irgendwie 8, 9 Mann sind oder so, aber dann teilen wir uns einfach, was auch immer es halt kostet, teilen wir uns halt rein.
Ja.
Und machen dann so ein bisschen unser Ding, worauf man... Also wir haben jetzt zum Beispiel einfach dann einen kompletten Tag gemacht. Ja, stimmt, wir haben eigentlich nur einen kompletten Tag geschuttelt und dann einfach so alles ein bisschen, um irgendwie einfach Bike-Gefühl zu kriegen wieder und Spaß zu haben. Und waren dann nochmal ein Tag in Sanremo, wo wir dann halt Downhill gemacht haben.
Mhm.
Genau, und sind 2 Tage jeweils getreten. Also das eine war eher Abreisetag, da sind wir nur früh getreten, und das andere... sind wir eine lange Tour von so 4 Stunden oder so gefahren.
Ja.
Also war wirklich kurz Montag hin, Freitag zurück. Okay. Aber das ist halt geil, wenn man aus Innsbruck halt losfährt, dann geht das halt auch mit 6-7 Stunden Anreise.
Ja. Ja, und ich sag mal so, Ziel ist dann immer, dass man, wenn man nach den Tagen ins Auto steigt, das Lenkrad nicht mal vernünftig festhalten kann, ne? Ich finde, das macht schon unfassbar Spaß dort. Und hey, wir hatten jetzt so ein bisschen... Voll. War so ein bisschen feucht natürlich noch alles und so, aber es hat trotzdem, es war so geil, es hat so Spaß gemacht.
Aber das ist, also bei uns hat es dann auch, den Montag hat es komplett durchgeregnet, als wir angereist sind und wir schon gesagt haben, Mist. Und dann wir wollten eigentlich Dienstag shutteln, hat unsere Shuttlefahrerin gesagt, komm, lass Mittwoch machen, weil die Trails noch so nass sind. Und dann sind wir halt Dienstag getreten und sind Mittwoch geshuttelt und es war prime dann am Mittwoch nach einem Tag trocken. Und also halt noch feucht, aber nicht rutschig, und weil die Wurzeln alle schon trocken waren, und es war einfach mega geil.
Ja.
Also ich mag es sogar, wenn es feucht ist im Finale oder halt nass ist, so ein bisschen.
Ja. Ja, dann, also ist auf alle Fälle besser, wie wenn es so staubig ist und so.
Du fährst ja so auf Sand. Also jetzt gerade hier in Queenstown ist so staubig. Oh.
Ja.
Das ist echt, du kannst schon ineinander fahren, aber entsprechend siehst du halt, ne?
Entsprechend sieht man dann auch aus. Oder man sieht halt einfach nichts, ne? Das ist ja dann auch irgendwie...
Ja, genau, das meine ich mit, also man, die Sicht ist einfach schwierig. Also man sieht auch aus wie Sau, aber...
jetzt sollte ja eigentlich deine Saison in 4 Tagen, glaube ich, ist es, ne? Starten mit der Red Bull Hardline. Und man sieht jetzt überall irgendwie Bilder von der Strecke und so. Wie schaut das aus? Wirst du mitfahren? Fliegst du da jetzt rüber?
Nee, also... Das ist auch noch so ein bisschen eine Neuigkeit quasi. Die Jungs sind vorgestern rübergeflogen und ich habe zusammen mit dem Team jetzt aber entschieden, dass es ein ungünstiges Timing einfach gerade ist und dass der Fokus, also mein Hauptfokus ist einfach Weltcups fahren und Weltcups gewinnen. Und ich bin momentan nicht, also zum einen schon, als ich hierher geflogen bin, habe ich mich nicht wirklich ready gefühlt, weil ich zu wenig Zeit auf dem Rad hatte, anders als geplant, weil ein paar Sachen anders gelaufen sind, als ich sie geplant hatte über den Winter. Plus, ich bin einfach saukrank geworden noch nächste Woche und ich habe genau einen Tag auf dem Fahrrad hier gehabt. Also ich hätte nie im Leben, wäre ich jetzt ready gewesen, da irgendwie heute, die haben heute den ersten Trainingstag, da in irgendeiner Weise irgendwelche großen Sprünge zu springen. Ich wollte eigentlich Dreamline vorher springen hier in Queenstown und dann halt rüberfliegen, aber ja, das hat halt alles nicht geklappt nach Plan, und dann haben wir jetzt halt kurzfristig die Entscheidung getroffen, schweren Herzens, dass ich nicht rüberfliege und die Zeit lieber hier in Queenstown nutze. Und das ist halt jetzt cool, dass dann mein Mechaniker halt hierher gekommen ist, kurzfristig Flüge umgebucht hat und jetzt in Queenstown ist und wir einfach am Rad, am Setup arbeiten können, wo ich eh noch ein paar To-Dos offen hatte über den Winter, die wir machen wollten. Und das machen wir halt jetzt gerade. Das fühlt sich auch gut an, dass ich einfach ein bisschen mich wohl auf dem Fahrrad fühle. Und ich sag mal, wenn die Hardline in 2 oder 3 Wochen gewesen wäre, oder ich halt wäre schon Anfang Januar rübergeflogen, aber das wäre einfach aus diversen Gründen nicht gegangen. Dann wäre es sich vielleicht irgendwie noch ausgegangen, aber ist einfach jetzt momentan wäre das Verletzungsrisiko zu groß, weil ich nicht fähig genug gerade bin, so eine Sprünge jetzt im Moment halt zu senden, sage ich mal.
Da
braucht man einfach immer ein bisschen Zeit auf Sprüngen und auf dem Rad halt, und die habe ich halt einfach gerade nicht gehabt.
Ja. Ich meine, du bist ja nicht alleine, sondern auch Tani Sebring hat, glaube ich, entschieden, nicht zu fahren. Ne?
Ja.
Sie hat gesagt, sie ist auf dem neuen Rad noch nicht so zu Hause. Sie hat irgendwie Sponsorenwechsel gehabt. Sie ist noch nicht so ganz zu Hause, so dass sie sich nicht ready fühlt für Hardline. Und ich glaube, jeder, der die Strecke mal gesehen hat, die Sprünge mal gesehen hat, der kann vielleicht so ein bisschen verstehen, was man damit meint. Aber was heißt es jetzt so in deinem Fall, nicht genug Zeit auf dem Rad gehabt zu haben, oder was heißt es, nicht ready auf dem Rad zu sein? Also wie lange braucht sowas, sich auf so ein Rad einzustellen oder dann nach der Winterpause oder nach dem Winter wieder auf 100% zu sein?
Also ich denke mal, das ist von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. So bei Jackson gefühlt, der braucht einen Tag und dann fühlt er sich wieder gut und gibt Gas. Ich brauche da schon ein bisschen länger. Und vor allem hätte ich, also ich brauche mindestens irgendwie 2 gute Tage auf dem Rad, wo ich, also gute Tage heißen, dass ich halt mich auch an den Tagen gut und schnell gefühlt habe und nicht irgendwie wie, also den Tag, wo ich hier letzte Woche gefahren bin, bevor ich krank geworden bin, da habe ich mich halt so ein bisschen semi gefühlt, halt irgendwie noch halb Jetlag drinne gehabt und ja, bin halt da irgendwie zwar gefahren, aber war jetzt nicht mega schnell. Also den Tag würde ich zum Beispiel nicht zählen. Heute war so der erste Tag, wo ich mich nach 3 Tagen fahren wirklich auch gut gefühlt habe auf dem Rad. Und erst wenn du dich, finde ich, auf einer normalen Strecke, auf dem, was du gewohnt bist, gut fühlst, dann, ich würde sagen, morgen würde ich mich trauen, quasi große Sprünge zu springen. Morgen würde ich mich auch trauen, mal auf die Dreamline hochzuschieben und mir das mal anzuschauen und vielleicht zu springen. Ich brauche so 2-3 gute Tage auf dem Rad. Plus, wie gesagt, wir hatten ein Teamcamp in Whistler gehabt nach der Saison und da haben wir ein paar grundlegende Dinge am Bike nochmal verändert. Also kannst du deiner Geometrie ja Dinge ändern, indem du am Reach was änderst, an den Kettenstrebenlängen änderst, am Dämpferposition, Aufnahme und so weiter. Und das haben wir irgendwie alles mal wieder über den Haufen geworfen und neu aufgesetzt. Und da haben wir auf einer, also wir hatten dann einfach keine Zeit mehr und ich war einfach nach 5 Tagen hintereinander testen durch. Und wir haben mit einem Setup geendet, mit dem ich nicht happy bin. Und ich fahre halt seitdem mit einem Rad rum, wo ich nicht 100% nicht, dass ich es nicht fahren kann, gar nicht, ne? Aber es sind einfach so Kleinigkeiten, die mir irgendwie nicht so 100% gefallen und passen. Und das wollte ich vorher erst aus dem Weg geräumt haben, bevor ich irgendwie sage, ich springe hier 20 Meter Gaps.
Ja.
Und das haben wir einfach nicht geschafft.
Okay.
Ja, genau.
Wie schaut es denn so aus? Also wenn du von Testen redest, wenn du von Suspension einstellen oder so, also wie viel testet ihr wirklich auch andere Teile oder wie schaut so ein Testing-Tag bei euch jetzt aus, um ready für die Saison zu werden? Ja.
Also zum Beispiel jetzt heute, wir haben das gestern schon ein bisschen vorbereitet, wir haben gestern 6 Abfahrten gemacht und ich habe Ethan, ist halt cool, der hat sein Downrad mit hier und konnte mit mir zusammen fahren und der fährt ungefähr meinen Speed. Und kriegt auch mal ein ganz gutes Verständnis fürs Rad. Und dann habe ich ihm so ein bisschen die verschiedenen Streckenoptionen, die wir haben, auf denen wir testen können, weil es gibt halt ja mega viele Varianten, die du fahren kannst. Und dann habe ich so gesagt, hier, wir könnten das fahren oder das, was meinst du? Und dann haben wir gestern quasi eine Strecke festgelegt, auf der wir testen wollen heute. Wir sind heute eine Warm-Up-Lap gefahren, ein bisschen Sprünge und so. Und sind dann auf unsere Teststrecke, die wir uns halt rausgesucht haben. Und dann habe ich 2 Abfahrten gemacht, um die Strecke kennenzulernen und ein bisschen auf Speed zu kommen, um das Gefühl fürs Rad zu haben. Und dann haben wir angefangen, Dinge zu ändern. Und ich habe halt ein Problem, habe gesagt, hier, also er hat mich am Anfang gefragt, so, was möchtest du heute von dem Tag haben? Also was soll am Ende stehen? Und ich so, ich brauche mehr Grip am Vorderrad. Das ist das Hauptproblem gerade. So, und dann fangen wir halt an, okay, das ist das Problem, wie können wir das erreichen? Und dann gucken wir uns halt meine Position, wie ich stehe auf dem Rad an, gehen durch unsere Settings, die wir zum Beispiel auch über die ganze Saison hatten, schauen uns an, bei welchen, wir machen uns zu jedem Rennen auch immer Notizen, was sich wie angefühlt hat, schauen halt, okay, wo war das schon mal ein Problem, dass du nicht genügend Grip am Vorderrad hast, woran könnte das gelegen haben, was haben wir dann gemacht. Jetzt in dem Fall war es halt so, dass wir in Whistler schon so viel am Rad geändert haben, dass das Rad nicht mehr so ist, wie ich es in der Saison gefahren bin, das heißt, wir mussten halt von Null starten, sag ich mal. Und jetzt Grip am Vorderrad kannst du halt über viele Sachen verändern und wir haben aber gesagt, wir fassen das Fahrwerk jetzt nicht an, weil Fahrwerk ist nächste Woche, wenn wir Teamcamp haben, Thema. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt rein weg mit der Geometrie vom Rad und versuchen so das zu erreichen und haben im Endeffekt, also was der Key, weil wir haben viele Sachen versucht, Spacer unterm Vorbau zum Beispiel, Klassiker, kriegst einen Lenker tiefer, kriegst mehr Druck drauf, okay. Kannst aber zum Beispiel auch Bei uns jetzt kannst du den Dämpfer in einer niedrigen, mittleren oder hohen Position fahren. Also das ändert die Tretlagerhöhe. Und wenn du zum Beispiel den Dämpfer in einer höheren Position fährst, wird das Fahrwerk eher linearer und gibt dir auch eher mehr Druck aufs Vorderrad. Das haben wir zum Beispiel gemacht, hat geholfen. Du kannst Kettenstrebe kurz, lang, mittel fahren. Kurze Kettenstrebe hilft auch eher, die ganze Gewicht nach vorne zu schieben. Das ist zum Beispiel, was du machen kannst. Und was wir im Endeffekt gemacht haben, was am meisten gebracht hat, ist, dass wir Lenkwinkel steiler gemacht haben. Mhm. Und mir quasi das Vorderrad weiter also zu mir geholt haben, dadurch, dass der Lenkwinkel steiler wird. Also wir haben die Gabel quasi durchgeschoben, haben aber die Lenkerhöhe gleich gelassen, indem wir dann noch einen Spacer drunter gebaut haben unter dem Vorbau. Also quasi Lenkerhöhe ist die gleiche, aber die Rohre sind weiter durchgeschoben und damit wird der Lenkwinkel steiler. Und das hat mir mehr Gewicht auf dem Vorderrad und mehr Druck auf dem Vorderrad gegeben. Und so konnte ich vor allem in den ganzen schnellen Bikepark-Kurven, und wenn es flach ist, besser die Richtung wechseln, leichter mehr Grip auf dem Vorderrad bekommen und damit auch, ich habe davor mal so versucht, den Oberkörper aktiv runterzudrücken vorne, um halt irgendwie Druck drauf zu kriegen, was aber irgendwie dazu geführt hat, dass ich die Arme viel zu weit gebeugt habe und nicht mehr im Steilen halt viel zu weit, also völlig falsche Körperposition hatte. Ja. Und jetzt schaffe ich es gerade wieder, aufrecht im Rad zu stehen, aber trotzdem genug vorne Druck drauf zu haben und vor allem zentral im Rad zu stehen. Das ist immer das, was ich haben will, dass man, oft bin ich durch einen Anlieger gefahren und bin dann auf dem Hinterrad so rausgefahren, so ganz leicht. Und das ist halt, das ist super nervig, aber das ist ein Zeichen dafür, dass du nicht zentral im Rad stehst.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich kann mit Vollgas in die Kurve fahren, kann dann auch mehr G-Kräfte halt aushalten und damit auch schneller quasi reinfahren, weil ich einfach schön in der Mitte vom Rad stehe und der Druck auf Vorder- wie Hinterrad gleich verteilt ist.
Ja.
So, das habe ich ganz schön ausgeholt.
Ja, aber ich finde es super interessant, vor allem, dass ihr dann halt einfach so viele Sachen macht. Und ich glaube, dass mit diesem, was du gerade gesagt hast, mit dem Hinterrad, also dass man eher so aufs Hinterrad in der Kurve kommt und dann so wie so ein kleines bisschen so zusammensackt, ja. Ich glaube, das kennt von uns tatsächlich einfach jeder. Ich habe das wirklich jedes Mal, wenn ich so, also ich brauche nach dem Winter, wenn ich so hier bei uns fahre und es so nass ist und rutschig ist, dann traut man sich irgendwie nicht immer so richtig, Gewicht vorne zu haben. Und dann, finde ich, zieht sich so meine Position immer so ein kleines bisschen zurück. Und dann merke ich jetzt, wie das habe ich jetzt auch die Woche gemerkt, du kommst aus Kurven raus und dann sackst du so ein bisschen hinten rein. Und dann musst du wirklich so merken, so, ah nee, Moment, also, das ist genau das gleiche Setup wie vorher. Ich muss einfach mein Gewicht nach vorne bringen, mehr noch aufs Vorderrad. Und das ist wirklich, ich finde, das ist so das, was man am schnellsten verlernt, so diese Position. Und wenn du dann noch irgendwie was am Rad geändert hast, dann ist das ja noch mal schwieriger, das irgendwie rauszufinden, oder?
Ja, definitiv voll. Und was ich gerade an dem Punkt nochmal auch vielleicht den Leuten mitgeben kann, ist, weil du jetzt sagst, man ist zum Beispiel nass und man hat ein bisschen Respekt und dann steht man eher halt hinten drauf. Das ist genau der Punkt, wenn ich mich nicht wohl mit meinem Setup und mit dem Fahrrad fühle, dann kriege ich automatisch diese Angstposition, sag ich mal, rein oder Respektposition, dass ich das Gewicht zu weit nach hinten nehme und halt nicht Attacke, ne, nicht vorne auch Gewicht drauf und Druck gebe. Und das macht es aber ja alles nur noch viel schlimmer. Du machst halt hinten Gewicht drauf, weil du Angst hast, das Vorderrad rutscht weg und so weiter. Aber wenn du keinen Druck auf dem Vorderrad hast, natürlich rutscht es dann weg. Also klar, wenn du zu viel Druck hast, ist es auch schlecht. Aber wenn du keinen Druck hast, dann geht es dir ja auch halt weg.
Ja.
Und das ist so eine, diese Kombination zwischen, ich muss wieder Selbstbewusstsein zu bekommen, dann schiebt sich automatisch mein Gewicht ein bisschen nach vorne, weil ich halt aggressiver fahre. Aber wie erreiche ich das eben jetzt? Da kann mir eben das Bike-Setup auch helfen. Das ist so ein feiner Grad und das sind, also wirklich so Kleinigkeiten, die man da ändern kann und machen kann. Und das ist auch so ein bisschen ein Endlos-Ding. Also es mag sich halt jetzt heute gut angefühlt haben. Und die Settings, die wir jetzt haben, haben sich gerade auf der Strecke, wie wir es heute gefahren sind, gut angefühlt. Lass es regnen, da kann es halt schon wieder anders sein. Und lass übermorgen nach Coronet hochgehen auf eine andere Strecke, kann es auch wieder anders sein. Also und das ist dann halt die Kunst beim Rennfahren, das so schnell wie möglich rauszufinden, was für die Strecke bei den Bedingungen jetzt gerade für dich am besten ist.
Ja. Ich finde, dass man dieses hinten reinsacken vor allen Dingen bei so Trails, ich sag mal so, in Finale gibt es halt sehr viele so ganz enge Trails. Ne? Die wirst du bist ja wahrscheinlich im Finale auch nicht so viel mit dem Downhill-Rad unterwegs, sondern wenn ihr so einen Shuttle-Tag macht, fährst du wahrscheinlich auch Trailbike, oder?
Wenn du, ja, vorher. Ja, genau. Nomad bin ich jetzt viel gefahren.
So, und dann pusht du dich ja so in die Kurven rein und es ist ja wie so ein kleiner Kurvenpump-Track, ja, also, oder so sollte es auf alle Fälle sein, dass du dich so in die Kurve reinpusht und dann mit einem Schwung wieder rauskommt. Und wenn du halt, also, oder wenn ich dann halt einfach so hinten reinsacke manchmal, dann merkst du so richtig, okay, du hast jetzt hier den ganzen Schwung verloren. Einfach nur, weil die Körperspannung, so, du warst ein bisschen zu weit hinten, Körperspannung fällt ab und dann ist so, wie so, wenn du so aus der Kurve rauskommst, so,
ich weiß genau, welches Gefühl du gerade beschreibst.
Ja, also es ist so krass und da muss man sich dann wirklich immer wieder so, ne, nach vorne bringen und merken, hier, ich muss einfach weiter, ich muss halt den Reifen mehr vertrauen, dem Setup mehr vertrauen und so. Ja, cool. Ja, du bereitest dich ja jetzt, hast ja gesagt, vor allem voll auf die Weltcup-Saison vor, dein Main-Focus. Letztes Jahr hast du ja verletzungsbedingt irgendwie, ist es nicht so ganz gut gelaufen. Für dieses Jahr hat sich das ganze Format nochmal ein bisschen geändert. Also zum einen, dieses ganze Team-Zeug hat sich geändert, da haben wir aber ja schon mal drüber gesprochen. Also wie man jetzt quasi Profiteam ist und. Aber es hat sich auch das Format geändert. Und zwar gibt es keine zwei Quali-Runs mehr, sondern es gibt nur noch einen Quali-Run. Und es gibt meines Wissens auch keine Protected Rider mehr. Was heißt das für dich und was denkst du, was heißt das für die Zuschauer?
Ich finde es mega cool, weil ich finde den Protected-Status fand ich sowieso schon eigentlich unfair. Oder nicht unfair, ich meine, klar, man ist halt irgendwie gut gefahren, hat sich dadurch irgendwie auch ein bisschen erarbeitet, aber es gibt dann keinen anderen Sport. Und ich finde es jetzt mega cool, dass wir die Quali haben. Wer gut dort fährt, kommt direkt ins Finale. Wer vielleicht einen Sturz hat, ein Problem hatte, einen mechanischen Defekt hatte, bekommt eine zweite Chance und hat immer noch die Möglichkeit, ins Finale zu kommen. Klar, muss halt dann nochmal Körner aufbringen und halt nochmal fahren. Was dann wiederum am Finaltag den Leuten, die ja nur einen Lauf gefahren sind, ein bisschen Vorteil gibt. Aber immerhin habe ich eine zweite Chance bekommen. Und wenn es halt dann, wenn ich es dann wieder in Anführungsstrichen verkackt, dann ist es halt so und dann bin ich halt auch mal raus. Und das finde ich einfach cool, dass alle gleich sind zur Quali und dass es keinen gibt, guck mal, ich war das ganze letzte Jahr, war ich zu jedem Lauf protected. Also ich konnte mit so einer Gelassenheit an jeden Quali-Lauf rangehen, weil ich wusste, ich bin eh im Finale gesetzt. Jetzt muss ich setzen. Also was heißt setzen? Es kommen sau viele schnelle Mädels nach, deswegen habe ich auf jeden Fall Druck und muss am Gas drehen, aber normalerweise habe ich die letzten Jahre gezeigt, dass ich mit einem guten Lauf unter die Top 5, auf jeden Fall unter die Top 10 fahre. Das heißt, ich muss am Ende einfach nur einen safen Quali-Lauf runterfahren, dann sollte es passen. Aber das ist immer einfacher gesagt als getan. Deswegen wird der Quali-Lauf auf jeden Fall jetzt deutlich wichtiger werden, als er das die Jahre zuvor war für mich, weil ich die Jahre jetzt immer protected war. Und ich glaube, für die Zuschauer macht es das Ganze halt irgendwie auch nochmal spannender, weil es, glaube ich, Mädels und Jungs, die vielleicht sonst nicht im Finale wären, die Möglichkeit gibt, irgendwie durch auch mal ein bisschen Glück halt haben, ne?
Ja. Denkst du, dass das
Racing, glaube ich, schon spannend.
Ja. Ich meine, du konntest ja eigentlich jetzt in den letzten Jahren, oder jeder, der halt der protected war, konnte ja quasi ja so ein bisschen auf Risiko fahren in der Quali, weil er wusste, rutscht er weg, ja, dann halt nicht, ich bin eh protected, aber wenn ich halt durchziehe, dann habe ich halt maximale Punkte so. Leute, die nicht protected sind, müssen natürlich immer irgendwie so die Mischung fahren. Die können natürlich nicht Vollgas setzen, weil wenn irgendwie was, nur ein kleiner Fehler, also wir sprechen jetzt nicht von einem Sturz oder sonst irgendwas, sondern halt einfach irgendwie ne, eine Line einfach verzockt, dann ist halt irgendwie schon rum. Und ich glaube, das macht es dann halt echt wirklich deutlich deutlich spannender, oder?
Also ich denke auch, dass es es deutlich spannender macht. Und wenn du jetzt den Overall gewinnst, dann hast du ja vorher schon verdient gehabt, der 100 Pro, aber das wird jetzt nochmal schwerer, weil du halt einfach noch mehr Konsistenz zeigen musst und schon in der Quali halt top performen musst und dir keinen Fehler erlauben darfst oder keinen großen, je nachdem wie gut du bist.
Es macht natürlich auch für euch das Rennen halt kürzer, ne? Also was ja gut ist, ich glaube, ihr habt im letzten Jahr hast du einfach super viel Zeit irgendwo rumgestanden, weil noch einfach ein Quali-Lauf drin war und so, der nicht so richtig viel gebracht hat. Da hatte man ja irgendwie so das Konzept, okay, wir machen das Ganze länger. Jetzt ist eher wieder das Konzept, wir machen es kürzer. Was denkst du, was funktioniert besser?
Das hole ich jetzt nicht aus, aber ich finde es mega cool, weil dieses Semifinale hat so sehr am Akku gezogen. Also es ging schon, aber es war schon einfach der, es war schon einfach lange Tage halt immer. Und jetzt halt so diese Belohnung zu haben, wenn du gut gefahren bist in der Quali, straight ins Final zu dürfen, das ist einfach, ja, mega cool und macht genau für uns halt auch den Tag kürzer. Ich weiß nicht, ob es unbedingt für die Zuschauer und alles der, also den Quali-Tag kürzer macht, weil, ja, jetzt mal fürs Frauenfeld gerechnet, es sind 40 Frauen in der Quali gemeldet, die müssen alle fahren. Davon kommen 10 weiter, dann fahren ja aber nochmal alle 30 diesen Second Qualifier Chance und genauso bei den Männern. Das heißt, der Qualifying Day wird auf jeden Fall zeitlich sehr lang werden, für, was alle Fahrer angeht. Weil jetzt zum Beispiel bei den Männern, ne, wenn da 100 Männer gemeldet sind, 20 kommen weiter direkt ins Finale in der Quali, fahren ja aber trotzdem 100. Ja. Und dann müssen ja aber im, in der zweiten Qualifier Chance nochmal, fahren ja trotzdem wieder 80 nochmal, ne. Also der Tag wird an sich schon lang werden, aber deswegen umso besser, dass man ein bisschen am Gas dreht und einfach gleich in der Quali sich fürs Finale qualifiziert.
Okay, ja, spannend. Ja, ich, das kommt ja so ein bisschen aus dem Motocross, also beim Supercross, da gibt es dieses LCQ, ja. Last Chance Qualifier. Da fahren aber, glaube ich, nicht mehr alle mit, oder? Ich habe gedacht, da fahren dann irgendwie...
Ich habe so keine Ahnung.
Die ersten 10 gehen, glaube ich, weiter. Die zweiten 20 gehen ins LCQ und die letzten fliegen, glaube ich, ganz raus. Weiß ich aber nicht. Ey, dass ich das geguckt habe, ist schon eine ganze Ecke her. Mag sich verändert haben.
Eventuell. Ja, eventuell sagen sie ja auch dann irgendwie, die ersten, bei den Mädels jetzt die ersten 10 gehen ins Finale und die nächsten 10 kriegen nur noch mal eine Chance. Kann auch sein. Ich
weiß, wäre auch dann irgendwie sinnvoll, so, ne? Aber gut, dann ist wieder. Naja, es wird auf alle Fälle spannend. Ich bin wirklich
sehr. Genau, Warner Brothers ist immer. Warner Brothers ist immer gut für Überraschungen.
Genau.
Wir werden schauen, was wir morgen fahren.
Ja, also bin ich sehr, sehr gespannt. Ich wünsche dir auf alle Fälle jetzt eine richtig gute Vorbereitung auf die Saison und dann auch eine richtig gute Saison, weil das war jetzt tatsächlich unsere vorerst letzte Folge hier mit dir in unserem Ensemble von Hot Seats and Cold Brews. Du warst ein Jahr dabei und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das mit uns gemacht hast, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und dir immer wieder die Zeit genommen hast, morgens früh oder abends spät, irgendwie auch mit dem ganzen Jetlag, ja, das möglich zu machen, dass wir hier irgendwie an deinem Leben teilhaben dürfen. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir wirklich alles Gute für deine nächsten Projekte und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst mal wieder.
Hat mir mega viel Spaß gemacht, das Jahr zusammenzuarbeiten und keep going.
Also, alles Liebe, gute Zeit da drüben und ich drücke dir dieses Jahr die Daumen. Bis bald, tschüss.
Dankeschön, ciao.